Ja, hallo zusammen, wir sind's mal wieder
vom
Alltag-Podcast. Wir haben ein neues Buch gelesen, also der Johannes hat's gelesen, kann man das so sagen, oder hast du es gehört?
Ich hab's gehört und gelesen und weiß ich nicht, ist schon länger her, dass ich das initial gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich erst gehört oder gelesen habe.
Ja, auf jeden Fall hat er's gehört und gelesen. Und zwar ist das das Buch The Leader's Guide to Storytelling, Mastering the Art and Discipline of Business Narratives. Ne?
Ja, genau.
So heißt das.
Ja.
Genau. Um was geht's da?
Um was geht's da? Das Buch ist geschrieben von Stephen Denning. Der gilt so ein bisschen als der Storytelling-Papst, wenn es darum geht, abseits von Belletristik Stories zu erzählen im Business-Kontext. Der hat mal bei der Weltbank gearbeitet und sowas. Und der stellt 8 Story-Muster, er sagt immer Narrative Patterns, weiß gar nicht, wie würde man Narrative Patterns übersetzen? So Erzählmuster.
Ja, genau. Also narrative Muster kannst du auch sagen, aber ich weiß nicht, ob jeder weiß, was narrativ ist.
Ja, also sagen wir, 8 Erzählmuster stellt er vor. Das sind so unterschiedliche Arten von Stories und wie man diese Stories erzählen kann.
Genau, das macht er auf 368 Seiten oder zum Anhören. Weißt du noch, wie lange das war zum Hören?
Nee, weiß ich nicht. Kann ich aber rausfinden und nachliefern.
Ja, dann sage ich mal nochmal kurz die 2 Preise. Also Kindle 19,12 € und als Taschenbuch 22,49 €. Ich frage mich, wie die immer auf diese krummen Preise kommen.
Man weiß es nicht.
Genau. Oder halt bei Audible. Die es Abo haben, die können sich das dann wahrscheinlich als Abo einmal genehmigen.
Sind die übrigens halt 10 Stunden 42.
10 Stunden 42. Ja. Oh, da hätte ich ja 2 Wochen zu hören dran. Und nochmal die Nachbereitung. Sehr schön. Genau. Aber das waren mal so die Basisdaten vom Buch. Jetzt nochmal eine doofe Frage am Anfang. So, was ist ein Storytelling eigentlich?
Ja, damit fängt das Buch an. Das Buch ist irgendwie in 3 Teile geteilt. Das erste ist, wie man die richtige Story erzählt, also welche Story erzählt man, ne? Und und dann, wie man die Story richtig erzählt.
Das ist wie mit dem Führen, ne?
Ja. Was ist eine Story? Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, wird auch diskutiert am Anfang. Es gibt ja so eine aristotelische Story-Definition, ne? Wo man irgendwie Charaktere und die müssen ausdefiniert sein und dann gibt's irgendwie eine Handlung und also einen Plot, irgendwie einen Beginn, eine Mitte und ein Ende und so. Kann man bei Gelegenheit alles nachlesen. Und von dieser Art von Story geht er eigentlich weg in dem Buch. Und zwar sagt er halt, ja, irgendwie sind wir ja immer schon so gepolt, dass wir irgendwie so kurze Geschichten erzählen für verschiedene Dinge. Und das sind nicht komplette Storys, wie man jetzt sie vielleicht am Lagerfeuer erzählt, damit die Kinder einschlafen, sondern nur Teile davon. Also teilweise sind sie halt sehr detailliert, teilweise haben sie aber auch nur Fakten, teilweise sind sie teilweise haben sie eine Handlung, teilweise eigentlich gar nicht so richtig. Kommt ein bisschen drauf an, wofür man die Story erzählt. Und das eben sind eben diese 8 Muster. Sollen wir die mal durchgehen?
Ja, mach mal.
Also, Muster 1. Muster 1 ist zu Aktionen inspirieren. Also im Prinzip, wenn ich jetzt möchte, dass du, oh, keine Ahnung, auch anfängst Triathlon zu machen, ne? Eine Story zu erzählen, die dich dazu motiviert, das zu tun. Und diese Aktion inspirierenden Stories oder die sogenannten Springboard Stories, da gibt's sogar noch ein extra Buch zu diesen Springboard Stories, funktionieren so, dass ich mir jemand aussuche, der so ähnlich gewesen sein muss wie Weini jetzt. Und der hat dann auch mit Triathlon angefangen und dann ist ihm was ganz Tolles passiert. Und weil ich die Story halt so erzähle, keimt in Weini der Gedanke auf, auch Triathlon zu machen. Das ist so im Groben die Idee von der Springboard-Story. Also vergangene Geschichte nehmen, sie so erzählen, dass dein Publikum sich eigentlich vorstellen kann, wie das wäre, selber zu machen. Du willst das fragen?
Ich hatte zwischendrin zwar so einen Gedanken, aber der hat sich dann, den hast du dann schon erklärt.
Ja. Der Unterschied dazu sind Menschen, die in Zukunft führen. Das sind so Visionsstories. Das wäre eine Story, die du erzählst, wenn du kein Beispiel hast. Also wenn du in der Vergangenheit quasi nichts kennst, weil du, weiß ich nicht, den Nachfolger des iPads entwickeln willst oder so, also irgendwas wirklich Innovatives machst, um die Leute zu motivieren, das zu machen, kannst du halt keine Story erzählen, die schon war. Also die Leute irgendwie dazu anhalten, einen gemeinsamen Traum zu haben. Beispiele, ja.
Mach mal dein Beispiel. Dann muss ich mit keinem Beispiel kommen.
Beispiele in dem Kapitel sind jetzt die Rede von Martin Luther King, I have a dream oder Winston Churchill, we shall fight on the beaches. Die halt auch echt gut delivered werden müssen, damit die Leute halt mitkommen. Also es baut halt viel darauf, dass man sehr viel auch der Vorstellungskraft der Zuhörer mitnimmt und sehr viel auch irgendwie mit so Bildern arbeitet, dass die Leute anfangen irgendwie sich vorzustellen, wie es denn wäre, wenn man die Innovation real werden lässt. Und wichtig ist halt auch, dass man ein bisschen klar macht oder dass man den Weg nicht so klar beschreibt, damit so dieser Traum wahr werden kann. Ne? Also muss man sich die beiden Stories, die ich jetzt gemeint habe, also Winston Churchill, Martin Luther King mal anhören bei Gelegenheit. Die sagen auch beide nicht, wie sie da hinkommen wollen.
Aber sie malen ein Bild der Zukunft, ne? Ein Ziel geben sie dir vor.
Aber wenn man jetzt genauer hinhört, auch ein sehr vages. Also du wirst sehr schwer in der Lage sein zu sagen, hier drauf kann ich dich festnageln, ist nicht eingetroffen. Und das ist ein bisschen notwendig, damit du dir das vorstellen kannst, weißt du, damit du quasi aus der Story, also beide diese Springboard-Stories, wie auch diese Vision-Stories bauen halt darauf auf, dass du dass du was erzählst und die Zuhörer sich eigentlich die eigene Story dazu machen. Weil du halt was inspirieren willst und da musst du als Zuhörer was Eigenes quasi zu entwickeln.
Dass ich dann quasi zu meiner eigenen Zukunft inspiriert werde.
Ja, genau.
Ah, okay, gut.
Okay. Dann die Communicate Who You Are, also wer bin ich? Story ist wieder ganz, ganz wichtig, wenn du so einen Vortrag gibst oder so, dann wissen die Leute ja nicht, wer du bist. Und du redest irgendwie zu einem Saal zu 800 Leuten und die fragen sich, wer ist denn eigentlich dieser Weinheimer da? Was will der von mir? Warum soll ich dem glauben, was er da erzählt?
Was bist denn du? Was magst denn du?
Ja. Und der Klassiker ist ja, du sagst, also ich bin Benjamin Weinheimer, ich habe technische Redaktion studiert und beschäftige mich mit Confluence und deswegen erzähle ich Ihnen jetzt was von Confluence. Das ist nicht schlecht, aber die Leute haben irgendwie keine Chance zu wissen, was sind deine Werte und irgendwie mit dir so eine Verbindung aufzubauen. Das heißt, schöner ist eigentlich eine Geschichte aus deinem Leben zu erzählen, also eine reale Geschichte aus deinem Leben. Idealerweise so einen Wendepunkt in deinem Leben, wo du eine bestimmte Erfahrung gemacht hast. und diese Erfahrung quasi nachzuerzählen, um dann dem Publikum eine Möglichkeit zu geben, sich mit deinen Werten zu connecten. Und zweiter Punkt, du erzählst idealerweise etwas, was ähnlich ist zu dem, was vielleicht deine Zuhörer auch gehabt haben. Und um ihnen eine Chance zu geben, sich mit dir zu verbinden. Weil die denken, ach, der Weinheimer, das ist so ein Typ wie ich, dem kann ich mal zuhören.
Ah, das heißt, wie kann ich das beschreiben? Ich muss quasi so meine Werte vermitteln.
Ja, also du musst dir überlegen, also da kommen wir nachher noch zu, gehen wir ja etwas tiefer rein. Branding, wer sind wir? Das ist jetzt aus Firmensicht. Wie kann ich eigentlich ein Produkt verkaufen? Wie kann ich die Werte einer Firma nach außen hin transferieren? Also wie kann ich die Leute dazu bringen, unseren Podcast zu hören? Und Geschichte funktioniert im Wesentlichen darauf, dass man konkrete Geschichten zu Produkten erzählt. Also dass du sagst, wir haben da dieses Produkt draußen, das ist der alltägliche Podcast, das hat am 13. Dezember 2015 jemand gehört, hat das dabei gelernt, das ist dabei rausgekommen, großartig, hört den Podcast alle. Also die Idee ist, nicht so sehr in Marketingbotschaften zu arbeiten, sowieso so klassisches Marketing, weiß ich nicht, zu erzählen, wir haben so und so viele Episoden und beschäftigen uns da und damit und also das große Bild zu zeichnen, sondern auf einen ganz konkreten Fall zu gehen und die Geschichte eines Kunden mit dem Produkt zu erzählen. Und ansonsten gute Produkte zu haben, die Geschichten erzählen.
Ich habe so nebenbei, das fällt mir auf, dass wohl viele Unternehmen jetzt auch wirklich nach diesem Muster arbeiten, also dass die gar nicht mehr das Produkt vorstellen, sondern so, hier haben wir einen glücklichen Kunden und er erzählt jetzt mal, warum er mit uns glücklich ist. Also
ja,
ne, das so ganz grob, das sehe ich immer häufiger in letzter Zeit. Das stimmt.
Ja, also die Idee an der Stelle ist, dass du dich dadurch, dass du derjenige bist, der diese Story sieht, dich eher mit dem Kunden identifizieren kannst, als wenn du einfach nur so ein Produkt kriegst. Ne?
Ja, weil das Produkt ist halt selten die Lösung, ne?
In den seltensten Fällen, ja.
Aber gut, egal. Okay, nächstes.
So, wir gehen vom Branding, also von der Außenkommunikation in die Innenkommunikation. Also es geht immer noch um Unternehmen, aber jetzt innerhalb des Unternehmens Werte vermitteln. Also jede Firma hat Werte oder eine Kultur und die müssen vermittelt werden. Neuen Leuten, aber auch bestehenden, wenn du zum Beispiel solche Dinge verändern willst.
Das sind dann immer die lustigen Zettel, wo drauf steht, wie die Unternehmenskultur aussieht.
Ja, hoffentlich nicht.
Ja, gefälligst auszusehen hat.
Genau.
Ich gebe dir einen Zettel, da steht drauf, welche Kultur wir haben. Und wehe, wenn nicht, ja.
Genau, das sind genau die Dinge, auf die das halt nicht abzielt, sondern es geht darum, diese Zettel sind ja oft abstrakt, die sagen, wir sind kreativ, innovativ, teamfähig und kreativ.
Und innovativ.
Und innovativ.
Im Team.
Im Team. Das klingt halt so unglaubwürdig, ne? Das klingt nach Bullshit. Und
Bingo.
Ja, Bingo. Und die Idee von diesen Transmitting Value Stories sind, sich an diese Parabeln aus der Bibel anzulehnen. Also in der Bibel gibt's ja irgendwie immer diese Story, die einzige, die mir als total bibelfesten Mensch jetzt gerade einfällt, ist diese wo der Typ Schulden hat und irgendwie sie können ihm nicht zurückzahlen und dann am Ende lässt er denen die Schulden und ist halt die Frage, welchen von beiden Schuldnern hatte er mehr lieb, ne? Erinnerst du dich an das Ding?
Nee.
Ja, ich glaube, ich müsste dir etwas, also irgendjemand kommt zu Jesus und meint halt, hey, der hat doch so viele Sünden begangen, wieso darf der trotzdem in den Himmel? So ungefähr. Ich bin kein ausgebildeter Pfarrer, also Details bitte in der Bibel selber nachlesen. Und dann sagt Jesus, ja, also ich erzähle jetzt mal so eine Geschichte, ne? Da war so ein Typ, der hat zwei Leuten Geld geliehen, weil denen ging es gerade schlecht und die brauchten Geld, also hat er den Geld geliehen. Und dann der eine schuldete ihm irgendwie 30 Euro und der andere 50, ja, weiß nicht. Die Story war sicher nicht in Euro, weil die gab es zu Jesus-Zeiten noch nicht.
Da gab es Scheckel.
Ja, ja. Und dann stellen die beiden Typen halt irgendwie fest, sie können das nicht zurückzahlen. Und dann sagt der Mann, ach, wisst ihr was, ich schenke euch das Geld. So, und dann sagt Jesus halt so, ja, was meinst du, welchen von beiden hat er mehr lieb gehabt? Und dann sagen die Zuhörer halt auch so, ja, offensichtlich dem, der ihm die 50 Euro geschuldet hat. Und dann sagt er, siehst du, so ist es mit Gott auch. Ist halt so eine,
der mehr schuldet, den hast du mehr lieb.
Genau, der mehr Sünden begeht, den hat Gott mehr liebt. Oder Gott liebt auch die Sünder oder so. Das ist halt.
Also mit der ersten Aussage wollte ich jetzt gerade ansetzen, ja. Du hast dich nochmal gerettet.
Wie gesagt, ich erhebe hier keine Ansprüche auf Bibeltreue. Und also wenn du mal durch die Bibel blätterst, die Bibel ist halt voll von solchen Geschichten, die eigentlich für was Höheres stehen, so Parabeln. Und das kannst du halt auch für so eine Unternehmenskultur nehmen, ne? Mhm. Ich glaube, er hat ein Beispiel drin in diesem Buch. Irgendwie, dass IBM ist ja irgendwie, hat irgendwie den Wert, dass sie ihre Mitarbeiter schätzen. Und er hat irgendwie einen Kurs gegeben und da wurde einer krank und sie hätten ihm eigentlich da vor Ort irgendwie gute medizinische Versorgung geben können, aber die Frau hat sich damit nicht sicher gefühlt, also haben sie einen Privatjet geheiert und dann haben sie ihn rübergeflogen und da wurde er dann irgendwie von seinem Lieblingspädiater behandelt. Und wenn du diese Story halt hast, also dann sagt das halt darüber was aus, wie IBM seine Mitarbeiter schätzt. Also die Story sagt ja nicht nur aus, wir schätzen die Mitarbeiter, sondern sie sagt halt aus, das ist nicht nur so eine leere Geschichte, sondern wir bestellen auch schon mal, wenn es sein muss, einen Hubschrauber. Gleichzeitig hast du diesen Effekt, wenn es sein muss, ne? Also die gibt ja auch so Firmen, die machen das dann for fun und schmeißen das Geld sozusagen zum Fenster raus. Du gibst diesem Wert des Unternehmens einfach einen, ja, du gibst ihm Fleisch, du machst irgendwie klar, was bedeuten die Werte? Und das sind so diese Werterzählungsstorys. Die sind witzigerweise ja ganz ähnlich zu den Stories, die man persönlich erzählt. Er hat aber gemeint, zu diesen Werterziehungsstories könnte man auch fiktionale Stories nehmen, sozusagen, wenn man so einen Wertekanon aufstellt, so Beispiele sagen, woran man das sehen könnte. Ne? Also wenn man jetzt sagt, wir sind kreativ, innovativ und teamfähig und kreativ, dann könnte man sagen, was das denn konkret bedeutet. Also wie drückt sich Kreativität aus? Muss man einfach mal ein paar Situationen beschreiben.
Okay.
So, dann dieses Muster habe ich genannt, Gerüchte zähmen. Das ist das gezielte Verwenden von Stories, die Gerüchte lächerlich machen. Ist eigentlich as simple as that. Also wenn jemand sagt, habt ihr gehört, mit der neuen Reorganisation sollen irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute entlassen werden, dass man irgendwie so eine Story erzählt, ja, also für die Reorganisation wird ja eine neue Abteilung geschaffen und diese Abteilung macht etwas, was vorher nie da gewesen war und wie kann es eigentlich sein, dass Leute dann glauben, dass 30 Leute entlassen werden? Weißt du? Also irgendwie Stories gegen die Gerüchte einzusetzen, im Wesentlichen, indem man sie lächerlich macht. War dann der nette Hinweis ja, drin, funktioniert nur dann, wenn die Gerüchte auch wirklich unwahr sind.
Ja, so. Ja, ich hätte jetzt gesagt, hier Schopenhauer, ne?
Ja.
Quotidianität, die ersten paar Folgen, Schopenhauer. Da lässt sich doch sicher was mit bewerkstelligen, oder?
Führ das mal ein bisschen mehr aus für die Leute, die sie nicht gehört haben.
Also der Schopenhauer hatte ja, boah, lass mich nicht lügen, 37, war das 37? Auch so 37 Argumentationsformen, die einem bei einem Streitgespräch helfen. Er hat im Vorwort auch geschrieben, das Gewinnen eines Streitgespräches oder einer Diskussion heißt nicht, dass man Recht hat. Und er gibt dir einfach nur das Werkzeug an die Hand, um eben in dieser Diskussion immer genau das richtige Muster parat zu haben. Da gibt's dann so schöne Sachen wie, wenn dein Gegner kommt und auf einem spezifischen Beispiel herumhackt, dann sagst du, das mag zwar für dieses Beispiel gelten, aber im Allgemeinen ist das ja ganz anders. Ne?
Ja.
Also das ist jetzt einfach so mal ein Muster. Und da gibt es eben ganz, ganz viele von. Und diese Gerüchte zähmen, kann ich mir gut vorstellen, wenn du nicht genau weißt, wie du ein spezifisches Gerücht jetzt zähmst, guckst du dir mal an, wie ist das denn aufgebaut? Also ist es ein spezielles Beispiel, ne? Also ich habe gehört, genau der wird entlassen wegen dieser Optimierungsgeschichte hier. Dann kannst du dir das ja mal angucken, hat gesagt, ja, mag zwar für diesen einen hier stimmen, aber im Allgemeinen ist es ja nicht so.
Die anderen werden alle auf anderen Gründen entlassen.
Genau, die anderen sind alle faul oder machen ihre Arbeit nicht richtig oder.
Ja.
Aber das stelle ich mir sehr schwierig vor. Haben wir das auch später im Beispiel?
Nee, haben wir nicht. Ja?
Das stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor.
Fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig griffig, weil auf der Ebene habe ich eine Organisation noch nie, also war ich noch nie in einer annähernd Führungsverantwortung für eine Organisation, dass ich mich mit solcher Gerüchtbekämpfung irgendwie beschäftigt hätte. Eine Anmerkung noch zu dem Schopenhauer-Ding und Diskussion gewinnen. Der Punkt bei Gerüchten ist halt, du kannst die Diskussion nicht richtig gewinnen, weil es ja keine Diskussion ist. Gerüchte fließen ja so durch das Unternehmen und eigentlich ist die Idee bei diesen Stories, eine Story dagegen zu setzen, die dann auch als Gerücht umherwabert und irgendwie die anderen auffrisst, könnte man so sagen.
Mhm.
Ja. Okay. Geschichten austauschen. Geschichten zur Kollaboration, genau. Also Geschichten austauschen zur Kollaboration. Das ist eigentlich kein Muster, das finde ich auch unfair, dass er das als Muster beschrieben hat.
Vielleicht hat er danach das gebraucht.
um auf 8 zu kommen. Eigentlich ist es die Kombination von 3 Mustern oder 2, je nachdem, wie du es sehen willst. Und zwar, dass man sagt, okay, wenn man ein Team bilden will, dann kann man eine Springboard-Story nutzen von einem anderen ganz tollen Team, um den Leuten, die das Team bilden sollen, irgendwie klarzumachen, ein tolles Team wäre was Cooles, wenn sie das noch nicht wissen. Dann soll man eine Future Story erzählen, um eine gemeinsame Vision zu erzeugen, weil ein Team braucht eine gemeinsame Vision. Und dann soll man sie dazu anhalten, ihre persönlichen Stories untereinander zu teilen, weil je mehr du über deine Team-Member weißt, umso eher fühlst du dich mit denen verbunden und umso eher bildest du eigentlich ein Team.
Deswegen gibt's dann auch immer so diese Team-Events und so Sachen, ne?
Zum Beispiel Team-Events, ja. Da gehen wir nachher nochmal was näher drauf ein, weil das ganz spannend ist. Aber wie du gehört hast, ne, sind eigentlich mehr so das Zusammenwabern von mehreren Mustern. Insofern ist es kein richtiges Muster.
Mhm.
Und der last but not least, Sharing Knowledge, also Wissensteilen.
Das, was wir die ganze Zeit hier machen, ne?
Ja, so ein bisschen, wobei die Stories, die er jetzt so hat, doch deutlich kürzer sind als das, was wir haben. Das sind so eigentlich Fälle austauschen von irgendwelchen Dingen. Also er hat da so ein Beispiel von Drucker-Reparatur-Stories. Also gibt ja irgendwie diese riesengroßen Drucker-Dinger, wo man dann tatsächlich eine Person holen muss, um den zu reparieren und so. Und wo Reparieren sich noch lohnt. Die erzählen sich halt irgendwie, also die haben halt so ein Story-Ding, und bei der Story merkt man halt auch voll, das ist halt nicht eine Charakter-, Anfang-, Plot-, Ende-Geschichte, sondern mehr so, das ist die Situation, das ist die Lösung. Ne? Also eigentlich so, welche Zeichen bedeuten welches Problem und wie kann man es dann lösen?
Also so, ist es eher eine sowas wie eine Eselsbrücke oder?
Nee, das ist, also mir wird das immer relativ transparent, wenn ich dann so an Stories denke, die jetzt zum Beispiel Ärzte sich vielleicht erzählen. Also es ist ja so, jedes Jahr hast du ja eine neue Grippewelle, ne? Die funktioniert von den Symptomen leicht anders, die funktioniert auch vom Verlauf leicht anders, und da gibt es natürlich auch dann 3, 4, 5 Varianten, ne? Und dementsprechend auch 3, 4, 5 Behandlungswege. So, und da kann man halt dann immer sagen, okay, wenn erst 2 Tage Halsschmerzen, dann 3 Tage Schnupfen und dann einen Tag durchschlafen und dann scheint es weg zu sein und dann kommt es wieder, ist es die Medikation, und wenn irgendein anders pattert, dann ist es irgendwie die andere Medikation. Und das sind irgendwie auch Stories, weil sie so ein Format haben, ne? Du baust ganz viel Kontext auf und dann sagst du, was du gemacht hast und was dabei rausgekommen ist, und sind insofern auch Stories, weil du gerade bei den Ärzten zum Beispiel sagst, okay, ich habe ihm Antibiotika gegeben, hat nicht geholfen. Also, dass du auch negative Outcomes hast, sodass du mehrere Kontexte hast, die auf verschiedene Lösungen einzahlen. Aber ist halt, ne, also, das ist jetzt nicht was Spannendes, was du dir beim Lagerfeuer erzählst.
Okay. Also das ist dann wirklich ich erzähle dir halt, was ich weiß, mit einem guten Beispiel.
Ja, möglicherweise auch, wenn du es weiter denkst, auch in so einem Pattern, ne? Also guck dir mal so ein Jira-Issue an, wenn du mal überlegst, wie viel da so dafür gesorgt wird, dass die Issues, die da reinkommen, also die Probleme, gleich beschrieben werden. Sodass man sie möglicherweise gut kategorisieren kann und gleichartige Lösungen zusammenbringen kann. Ne? Also das hat, glaube ich, auch viel damit zu so tun, sie ähnlich zu machen und vielleicht auch sie interessant zu machen. Also er hat ein Beispiel sogar von einem Podcast, da müsste ich aber jetzt nochmal raussuchen, welcher das ist. Das ist NPR Car Talk, genau, Car Talk. Das ist so ein Podcast, da kannst du anrufen und sagen, mein Auto macht das und das, ne? Also macht irgendwie ein komisches Geräusch, und die Moderatoren, ich habe das einmal angehört, ich bin kein Autonerd, deswegen hat es mich nicht so gepackt, aber es ist trotzdem ganz witzig, dass sich das mal anzuhört. Die Moderatoren sind in der Lage, dann zu den Sound von dem Auto nachzumachen. Dann sagt er, ist das eher so oder eher, weißt
Super.
du? Und das ist halt eine Call-in-Show. Also die rufen an und dann sagt er, ist das eher so oder so? Und dann sagt er, ja, ist mehr so wie das zweite. Welches Jahr hat er Ford? Und dann sagt er irgendwie das Jahr und so, ja, ist wahrscheinlich das und das, würde ich mal in die Werkstatt bringen. Also die beiden machen das halt auch total lustig, aber das sind im Prinzip so Knowledge-Sharing-Dinger, und das ist halt eine Radioshow, also anscheinend hören sich das Leute an.
Krass. Ja, klar.
Also
Mal was lernt.
die machen im Prinzip dasselbe wie wir, nur mit Call-in, ne, und Autos.
Mit Autos, genau. Die haben die ganzen Bücher halt schon gelesen, weißt du?
Die haben die Bücher über Autos gelesen. Ey, ich weiß nicht, wie viele die da, oder wie die zu diesem Wissen gekommen sind, wie die, dass die am Sound hören, was das Problem am Auto ist. Aber vielleicht ist es auch unter Mechanikern normal. Bevor wir jetzt mal uns drei Muster etwas genauer angucken, noch so der Hinweis, wir haben ja schon mal mit der 58er Episode Ideen eindrucksvoll präsentieren, Made to Stick, ein bisschen an dem Thema gekratzt. Das letzte Kapitel von Made to Stick ist ja auch, man soll eine Geschichte erzählen, also Made to Stick ist ja, ne, wie erzähle ich Dinge so, dass die Leuten im Gedächtnis bleiben, und ein Punkt ist, erzähl's als Story. Also vielleicht auch gerne mal nochmal in die Episode reinhören, wenn euch das Thema Storytelling mehr interessiert. Made to Stick ist ein bisschen mehr aus Marketing-Sicht. Dieses Storytelling-Buch ist ja tatsächlich vor allen Dingen aus Leadership-Sicht. Also wie kann ich das Storytelling eigentlich verwenden, um als Führungspersönlichkeit die Aufgaben, die ich so habe, da umzusetzen. Daraus ergeben sich auch diese Narrative Patterns. Moment.
Ja, ja. Okay.
Okay. Fangen wir mit Muster Who You Are, also wer bin ich an? Mhm. Und zwar fange ich damit an, dass ich eigentlich mal erzähle, wer ich bin. Und dann können wir danach mal das Muster dekomposen, wie es wie man das aufbaut. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber den Hörern wird es möglicherweise neu sein. Ich war in der Schule jetzt nicht das beliebteste Kind, sondern ich war eher so der Unbeliebte, den man ganz gerne mal gehänselt hat in der, auch vor allen Dingen, wo ich klein war. Das gab auch immer ganz große Probleme und. Aber ich war eigentlich immer ein guter Schüler. Also ich habe immer relativ gute Noten gemacht. Und das war mir irgendwie auch wichtig. Und jetzt war es so, ich war auf einer Schule, wo wir bis zur 13. Klasse zusammengekommen bin. Ich bin also aus diesem Klassenkanon auch von der ersten Zeit dran nie rausgekommen. Und irgendwie habe ich mich immer noch als Außenseiter gefühlt sehr lange. Und in der 13. Klasse, als dann so an die Abiturvorbereitung ging, hatten wir auch irgendwie so unsere Clique von drei Leuten, irgendwie die Nerds, ne? und haben dann immer zusammen gelernt. Und wir hatten irgendwann die Idee, so kurz vor den Abiturprüfungen, die waren bei uns besonders wichtig im Abitur, kurz vor den Abiturprüfungen machen wir nochmal eine Woche so richtig durchlernen. Das waren ja eigentlich Ferien, ne? Also haben wir gesagt, wir wollen durchlernen. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber irgendwie haben wir gesagt, ach komm, lass uns mal den Rest der Klasse auch mit einladen. Und wir haben dann so eine Lernwoche gemacht, wo wir tatsächlich mit relativ oder fast allen aus der Klasse uns irgendwie eingeschlossen haben. Haben halt sozusagen tagsüber gelernt, abends habe ich dann zum Teil das Lernen am nächsten Tag vorbereitet, dann haben wir gegessen, dann haben wir noch ein bisschen Counter-Strike gezockt und dann geschlafen, und das so eine Woche die ganze Zeit wieder. Und die Leute, die in dieser Dreier-Lerngruppe waren, haben halt viel das Lernen auch irgendwie betreut. Man hat dann so ein bisschen die Vorbereitung gemacht, man hat versucht, eine bestimmte Punkte anzusprechen. Und ich habe das so als den Punkt wahrgenommen, wo ich plötzlich nicht mehr Außenseiter war. Und ich habe zwei Dinge gemerkt. Eine Sache, die ganz, ganz interessant ist, man lernt immer besser, wenn man versucht, anderen Leuten was beizubringen. Aber auch, wenn ich das Wissen, was ich teile, und ich war ja immer schon, wenn ich das Wissen, was ich habe, teile, und ich war ja immer schon guter Schüler, dann stehe ich im Mittelpunkt. Dann bin ich nicht mehr der Außenseiter, sondern dann wollen Leute was von mir, wenn ich da ein bisschen freier mit umgehe. Und das hat mir unheimlich viel irgendwie gebracht im Leben. Ich war Tutor an der Uni, habe da Mathematik Unterricht. Ich habe hier bei uns bei der Comp Group die Reading Group initiiert. Jetzt machen wir den Podcast, wo wir Wissen vermitteln. Das heißt, ich habe mich danach immer wieder damit beschäftigt, was vermittle ich, wann vermittle ich was, wie vermittle ich das. Und das bringt mich dann auch tatsächlich wieder zu, warum ich dieses Hörbuch gehört habe, beziehungsweise das Buch gelesen habe, weil ich halt gucken wollte, wie vermittelt man sein Wissen idealerweise über Storytelling ganz gut. Das war die Story.
Schöne Geschichte. soll ich mal anfangen? Also was ich so wahrgenommen habe jetzt im Sinne für ein Muster.
Ja, du kannst mal runter scrollen in unserem magischen Dokument. Da ist unter Notizen Johannes siehst du das so ein bisschen aufgelistet. Dann das hilft dir vielleicht.
Mist, jetzt wollte ich alleine rausklamotern.
Das kannst du natürlich auch machen. Dann darfst du nicht runter scrollen.
Ja, ich habe auch aufgehört runter zu scrollen. Also ich habe jetzt das Muster so erfasst, dass du irgendwie anfängst und sagst, okay, erstmal ist die Geschichte halt über dich, das ist klar, weil du willst ja sagen, wer bist du? Und du hast am Anfang gesagt, dass du irgendwann mal ein Problem hattest. Und bist dann am Ende darauf gekommen, wie du dieses Problem gelöst hast. Das ist, glaube ich, so mal das ganz grobe Muster, was ich jetzt so rausgehört habe. Ne? Weil du hast am Anfang gesagt, so ja, unbeliebt Außenseiter und irgendwie wollte keiner was mit dir zu tun haben, sagen wir es mal so. Und am Ende hast du halt einfach dein Wissen geteilt und hast gelernt, okay, wenn du dein Wissen teilst, dann bist du nicht mehr der Außenseiter, sondern dann stehst du im Mittelpunkt und dann wollen die Leute was von dir und das ist besser.
Ja.
Das wird jetzt wahrscheinlich zu wenig sein. Ich scroll jetzt doch mal runter.
Ja, scroll mal runter, weil unten ist aus dem Buch entnommen so ein Template, was immer, das ist so das letzte bisschen in dem Kapitel. Können wir leider nicht mit euch teilen, weil das glaube ich zu viel Inhalt freigeben ist, aber am Ende des Buchs stehen immer so ein paar Fragen, anhand derer man dann die Story konstruieren kann, ne? Und wenn du jetzt mal guckst, siehst du da Johannes Story, bist du?
Ja,
genau. Haben wir da so den Weg, wie diese Story konstruiert worden ist. Also was ich als erstes quasi gemacht habe, ist überlegt, was ist meine Hauptkommunikation? Weil diese Wer bin ich Story steht ja nicht für sich alleine. Also das steht allerhöchstens für sich alleine, wenn du vielleicht der neue Chef von einem Team bist oder sowas. Aber meistens willst du dir ja erzählen, um dich vorzustellen, um den Leuten eine Chance zu geben, deine Werte zu verstehen und den Leuten eine Chance zu geben, sich irgendwie mit dir zu verbinden. Ne? Das heißt, du hast eine Hauptkommunikation und meine Hauptkommunikation habe ich jetzt gesagt, okay, für diesen Podcast nehme ich mal an, okay, meine Hauptkommunikation ist, ihr müsst Stories erzählen, weil alles ganz toll oder so. Dann sucht man sich einen Wendepunkt in seinem Leben, irgendwas, was passiert ist, wo sich was geändert hat, den man so erzählen kann, ne? Diesen Turning Point.
Genau, also das, was ich auch irgendwie so rausgehört habe, ne? Am Anfang etwas, was ist nicht gut, dann wo hat sich's gewandelt und was hast du daraus gelernt, ne?
Also das ist, genau. Ja. Und das ist nicht so ganz so trivial. Oft sind die Wendepunkte im Leben, die man so hat, nicht so, weißt du, das ist ja nicht, man kriegt einen Satz gesagt und denkt sich so, krass, alles ist anders, ne? Das ist aber okay.
Es hat meine Welt erschüttert und nichts ist wie bisher.
Ja, ist aber okay. Ich glaube, man darf da so ein bisschen mehr rein interpretieren als ist, aber es muss schon wahr sein, ne?
Ja, aber es ist auch, ich glaube, so Wendepunkte die wird jeder irgendwie kennen, aber es ist schwierig, die richtig auszuformulieren, ne? Also.
Das ist nie eine Sache, ne? Aber man kann.
Eben.
Man kann dann, wenn man ganz korrekt sein will, ja sagen, das war eine von den Sachen, die oder so. Ne? Es geht halt darum, du musst irgendwas Interessantes erzählen, was deinen Wert im Leben irgendwie definiert hat. Und mein Wert ist ganz offensichtlich, ich möchte gern Leuten Dinge erzählen, sonst wäre ich auch nicht Consultant geworden.
Sonst könntest du nicht so gut erzählen, genau. Ja.
Und da dann überlegen, okay, an welchem Punkt kann man das besonders gut klar machen? So, wenn wir einen weitergehen jetzt, wir haben diesen Wendepunkt, jetzt gucken, machen wir nochmal, okay, kann ich diesen Wendepunkt so erzählen, dass er zur Hauptkommunikation passt? Ich habe mehrere Wendepunkte in meinem Leben, die ich erzählen könnte, die passen da überhaupt nicht zu. Also da kannst du überhaupt keine Verbindung zu finden und die passen halt nicht. Also suchst du dir halt einen raus, der passt. Dann soll man angeben, wann und wo. Habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, im Abi-Jahrgang. Ich weiß nicht, ob es so furchtbar relevant war, dass es in Remscheid war. Aber just for the chronolist, das war 2003.
Ja, also vielleicht trägt einfach dieses Wann und Wo so ein bisschen zu den Details bei. Ne? Also wenn man dann sagt, dann und dann war das und genau dort, so diese Glaubwürdigkeitsschiene könnte ich mir da gut vorstellen. Ne?
Das ist, ja, und das das lässt die Story wahrer erklingen. Für die Story ist das völlig irrelevant, ob das Remscheid 2003 war oder Buxtehude 2011.
2010. Ja? Ja, genau.
Das ist total, aber wenn man sagen kann, da war's um so und so viel Uhr, dann hat man das Gefühl, okay, da wird wirklich eine reale Sache erzählt. Hast du bei mir wahrscheinlich jetzt sowieso, weil du mich halt auch besser kennst und mir eher vertraust, das wäre dann nochmal interessant, wie es bei den Hörern ankommt. Ob die sich dann gedacht haben, erzählt er da was Komisches, ne? Mhm.
Könnte jeder sagen, ne?
Ja. So, und dann gibt's die Frage, Interesse fürs Publikum? Also ist das jetzt interessant für unsere Hörer gewesen? Ich habe geschrieben, vielleicht sind vielleicht auch so andere Standard-Nerds dabei, die halt vielleicht ähnliche Situationen gehabt haben, ne? Die ähnlich gut in der Schule gewesen sind, aber ein bisschen Außenseiter gewesen sind. Keine Ahnung. Aber so ein bisschen Außenseiter war vielleicht auch jeder mal im Leben.
Ja,
also, da kann man da so ein bisschen eine Verbindung mit aufbauen.
Genau, bei mir würde das Ganze halt in der Uni spielen, ne?
Ja.
Weil das war so der Punkt, wo ich eben auch, jetzt halt nicht in einem Lernwochenende, aber immer in den Freistunden in der Cafeteria, in den Diskussionen dann einfach für mich gelernt habe, wenn ich mit anderen Leuten fachsimple, um sowas zu sagen, dann lerne ich das auch besser für mich selbst, ne?
Ja. Reflektiert es meine Werte? Wäre so die nächste Frage. Ja, tut es. So, und jetzt kommen die zwei Dinge, wo du mir mal deine Einschätzung geben musst. Dann kommt nämlich die Frage, impliziert die Story, wie ich mich gefühlt habe? Also kannst du anhand der Story, an der Art, wie ich die Story erzählt habe, ungefähr ableiten, was ich darüber gedacht habe, wie ich gefühlt habe?
Da ich dich kenne, ja. Ne, aber so wirklich, du hast es vorhin, kam es mir zumindest mal so vor, relativ nüchtern erzählt. Ne, auch so am Anfang, wo du gesagt hast, so ja, ich war in der Schule nicht so beliebt und alle haben sie mich gehänselt und so weiter. Das kam zu nüchtern rüber.
Ja. Ja.
Ne, also.
Da kannst du mehr Zeit natürlich auch rein investieren. Die Frage ist wie immer, wie viel Zeit willst du für den Setup machen, ne?
Richtig, ne? Aber wie gesagt, in dem Rahmen war das jetzt okay. Ist jetzt halt die Frage, okay, ich möchte jetzt halt mal kurz dich was fragen. Wenn da steht, in der Story soll rauskommen, wie ich mich gefühlt habe. Reicht es dann, wenn ich einfach sage, so, ja, das hat mich traurig gemacht, oder wenn ich dann irgendwie sage, so, ja, und Leute, wisst ihr, also, ganz ehrlich, ich saß da auf der Treppe mit meiner Flasche Wein und hab die leer gesoffen, ja, und es war ganz, ganz, ganz schlimm.
Wir reden hier über die dritte Klasse, mein Lieber.
nein, Moment, hier, Klasse 13, ja, Klasse 13. In der Klasse 13, da habe ich schon Wein gesoffen. Ja, okay, gut, in der Klasse 13 war ich auch noch mal älter als die anderen, aber egal.
Ja,
Na, also, wie weit muss man es da treiben mit diesen Gefühlen?
Das, ich weiß gar nicht, ob das, das ist ja eine Übersetzung, ich weiß nicht, ob Gefühl da drin steht. Wichtig ist nicht so sehr, dass man weiß, wie du dich gefühlt hast, sondern was du ja mit der Story machst, ist, du sagst nicht, mein Wert ist, ich möchte gerne anderen Leuten Wissen verteilen, weil das mir das Gefühl gibt, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Mhm. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.
Ja.
Nein, Entschuldigung.
Das impliziert ja die Story, ne? Das ist sozusagen die abstrakt, könntest du sagen. Guten Tag, mein Name ist Johannes Schönes. Ich möchte gerne mein Wissen teilen, weil ich das für mich bedeutet, Teil einer Gemeinschaft zu sein. So. Mhm. Der Punkt ist, das klingt total gestelzt und unglaubwürdig und alles, und du nutzt diese Story, um eigentlich genau dasselbe zu sagen. So, wenn du jetzt aber die Story erzählst, um genau dasselbe zu sagen, und man kann aber nicht raushören, was du sagst, dann ist das zwar eine schöne Story, aber du hast deine Message halt verbaselt.
Mhm. Ah, okay. Aber dann ist, okay, dann kommt es aber wirklich auf hier Punkt A an. Also, ne, was ist deine Hauptkommunikation? Wenn die Hauptkommunikation jetzt gewesen wäre, dass du mit dass du deine psychische Probleme überwunden hast, ob der Hänseleien in deiner Schulzeit, dann hätten die Gefühle natürlich stärker betont werden müssen. Sag ich
ja
mal.
Ja,
ne, aber ja. Aber dein Hauptpunkt ist ja, wie hast du gelernt, dass es sich für dich und für andere lohnt, eben Wissen zu teilen und Storys zu erzählen, quasi, ne?
Die Hauptkommunikation ist sozusagen dieser Podcast.
Mhm.
Also die Hauptkommunikation ist die gesamte Präsentation, die du damit anfängst zu erzählen, wer du bist. Und wenn du jetzt einen Vortrag darüber hältst, wie man Confluence, weiß ich nicht, wie zum Wissensteilen einsetzt, kannst du gut eine Story erzählen, die erklärt, warum es dein Wert ist, Wissen zu teilen, warum dich das begeistert und warum du das schon immer machst.
Mhm.
Die Hauptkommunikation ist aber, wie teilt man mit Confluence Wissen? Das heißt, die Hauptkommunikation ist gar nicht in dieser Story. Diese Story ist nur eine unterstützende Story zu dem
so ein Ding. Aufhängerpunkt.
Ja.
Ah, okay. Ja, okay, dann ist das mit den Gefühlen, ja, okay, aber dann kommt es ja wieder wirklich drauf an, ne? Also impliziert die Story, wie ich mich gefühlt habe, ist dann auch wieder sehr, sehr schwammig zu sehen, weil
ja, ich glaube, wir haben es ausreichend diskutiert und überlassen jetzt weitere Bewertungen den Hörern. Dann der nächste, es gibt ja von diesen Arten von Stories zwei Arten, wie es enden kann, nämlich einmal ein Happy Ending. Das darf nicht angeberisch sein, oder ein Unhappy Ending. Da muss relativ klar werden, was man daraus gelernt hat. Ne? Beides kann ein guter Wendepunkt sein. Was man daraus gelernt hat, kann sehr gut genutzt werden, um Werte zu erzählen. Wenn man ein Happy Ending hat, darf die Story nicht angeberisch wirken, weil das funktioniert nicht, weil dann wirkt man, dann kann der Hörer irgendwie keine Verbindung gut zu dir aufbauen, weil er denkt, was ist das für ein Angebe? Da wäre jetzt mal eine Frage, hat die Story sich angeberisch angehört? Also, weil sie hat ja offensichtlich ein Happy Ending. Ich sitze jetzt hier mit dir und mache Podcast, das ist ja happy.
Ah, das ist ein Happy Ending, sehr schön zu hören. Nee, also angeberisch hat sich nicht angehört.
Ja, war jetzt auch nicht meine
Art. Also, es ist ja auch irgendwie.
Okay, und dann der letzte Punkt. Die Schlussfolgerung, die man dann am Ende macht, ne? die muss dann wieder zurück auf die Hauptkommunikation linken. Das hast du am Ende gehört. Da habe ich gesagt, deswegen beschäftige ich mich damit, wie man Wissen vermittelt. Deswegen habe ich dieses Buch gelesen. Und deswegen rede ich zu euch jetzt darüber, wie man Storytelling macht. Mhm. Ne? Das heißt also, man muss da am Ende halt genau diesen Link zu der Hauptkommunikation schaffen, um halt dann klar zu machen, warum hat er denn diese Story erzählt? Weil sonst sitzen die Leute da drin. Also ich meine, wir alle haben schon in Vorträgen gesessen, wo jemand denkt, hey, der erzählt da 20 Minuten darüber, wer er ist und was hat das mit dem Vortrag zu tun?
Genau. Ne? Kontext, bedeckt Kontext. Den Kontext. Genau. Ja.
Sehr gut. Schön. Das wär so einmal durchgenommen, mhm, die Story, die ich über mich erzählt habe.
Jetzt mal eine doofe Frage. Ist die Länge von den Storys jetzt auch immer ungefähr so? Also, das waren jetzt halt keine 5 Minuten, die du erzählt hast. Das war eher so 1 oder 2.
Das würde ich jetzt ein bisschen davon abhängig machen, wie das Format drumherum ist, ne? Also weißt du, wenn du tatsächlich diese Situation hast, du bist gerade eingestellt worden als der Chef von 30 Leuten und die hören dir das erste Mal zu, dann finde ich, kann man schon 20 Minuten darüber erzählen, wie man ist. Vielleicht erzählt man dann mehrere Storys, ne, weil man vielleicht mehrere Werte auch darstellen will. Mhm. Aber das würde ich total davon abhängig machen. Ich würde jetzt tatsächlich da kein Zeitlimit setzen. Also, okay. Wobei, was ich mir tatsächlich überlegen würde, ist, auf jede Frage, wer bist du, mit so einer Story antworten zu können. Das, also, ich habe das auch noch nicht gemacht, aber ich habe so 2, 3 Pattern von Stories, die ich in verschiedenen Situationen erzählen kann. Mhm. Ich muss mich da mal hinsetzen und das wirklich so, weißt du, so die typische Sache, du machst ein Bewerbungsgespräch und willst dem Bewerber sagen, wer du bist, ne?
Ja, welche Farbe in der Buntstiftebox wären sie gerne und warum, ne?
Irgendwie sowas. Also ich stelle halt fest, wenn ich so ein Bewerbungsgespräch, also ich mache Bewerbungsgespräche, wir machen die immer zu zweit und dann machen wir entweder per Programming mit denen oder stellen technische Fragen. Und wenn ich mich dann vorstelle und denen sage, ja, ich bin übrigens Lead Consultant und im Moment arbeite ich in Stuttgart und denke mir so, ja, irgendwie erzählst du ja auch gerade langweiligen Scheiß, ne? Was soll denn damit anfangen?
Richtig, was ist ein Lead Consultant, verdammt?
Interessiert den auch nicht, oder die. Also es ist völlig, völlig, ja. Völlig Banane, aber dann musst du dir dann wieder über, was kannst du in dem Moment erzählen? Was wirklich interessant ist? Was dann aber auch so kurz ist.
Johannes, ich mach Podcasts, ne?
Du bist,
wie fürs Unternehmen jetzt, oder was?
Du musst ja auch irgendwie, also du kannst jetzt auch nicht 10 Minuten reden, weil das motiviert den Kandidaten dann auch 10 Minuten zu reden und dann kommst du zum eigentlichen Interview nicht, ne? Also du setzt an der Stelle ja immer ein Beispiel und an das halten sich die Leute, die dann so eine Vorstellung machen, halt auch immer irgendwie. Ja. Egal. Noch Fragen zu diesem Muster?
Nee, das Muster war soweit eigentlich ganz okay.
Das war das ganz Muster. Klar. Wer bist du? Jetzt als nächstes machen wir mal das Muster Fostering Collaborations, aber ich würde mal eine kurze Pinkelpause einrufen.
Okay, dann machen wir Pinkelpause. Da ist er wieder.
Also, Fostering Collaboration, beziehungsweise, wie habe ich es übersetzt?
DAP steht da.
DAP, nee, das ist, du musst wieder hochscrollen, dazu gibt es keine Notizen. Geschichten austauschen zur Kollaboration. Mhm. Also grundsätzlich geht es hier darum, wie kann ich eigentlich, und das ist so ein bisschen die Essenz, oder das ist das, was mich so interessiert hat daran, dieses Buch zu lesen.
Dieses eine Muster.
Wie kann, ja, das eine Muster, was kein Muster ist. Wie kann man eigentlich Geschichten erzählen oder wie kann man Geschichten dazu nutzen, um Teams zu formen, zu motivieren. Und ich paste dir hier mal gerade, das können wir dann auch in die Shownotes nachher packen, meine Zeichnung dazu, zu diesem Kapitel. Interessant ist an der Stelle, was ist eigentlich ein Team, ne? Also was macht ein Team aus? Und an der Stelle muss man auch sagen, viele Dinge, die heutzutage als Team bezeichnet werden, sind gar nicht so Team im eigentlichen Sinne. Das sind mehr so Arbeitsgruppen, die irgendwie unter demselben Vorgesetzten sind oder so. Aber wenn du ein wirkliches Team haben willst, dann hast du immer ein gemeinsames Ziel. Das heißt also irgendwie etwas, wo man hinkommen muss, die Software delivern muss oder keine Ahnung, Landmaschine dokumentieren oder was ist so ein Common Goal aus deinem?
Ja, die Systeme halt am Laufen halten und die Nutzer zufriedenstellen.
Die Nutzer zufriedenstellen, was weiß ich. Und die, während so ein gemeinsames Ziel vielleicht noch häufiger ist, ist das andere Ding, nämlich geteilte Verantwortlichkeit. Dass du nicht sagst, okay, wir müssen hier Jira, Confluence und einen Webserver aufsetzen und der Weini ist nur für Confluence zuständig und wenn der was kaputt ist, dann pisse ich den an und der ist nur für Jira zuständig und der kriegt einen auf den Deckel, wenn das nicht klappt und der ist nur für den Server zuständig, sondern die...
This is not my department, sag ich da nur, ne?
Die Eigenschaft von einem, also die Eigenschaft von einem Team ist, das Erreichen des Ziels ist an jeder Stelle jedermanns Verantwortung. Das ist zwar irgendwie, möglicherweise kann der eine das besser und der andere das besser, aber du kannst nicht sagen, das ist nicht meine Verantwortung, weil das macht ja jemand ganz anders.
Ist das auch so ein bisschen so dieses Ding, wenn der Bild abends nicht durchläuft, geht keiner vom Team heim? Und alle arbeiten sie dran, dass er dann am Schluss doch durchläuft, der Bild, oder?
Ja, das ist so eine Ausprägung davon jetzt aus dem Softwarebereich, ne? So, und dann gibt's ja Teams und die sogenannten High-Performance-Teams, ne? Und die High-Performance-Teams sind, also besonders effiziente Teams zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie gemeinsame Werte haben. Das heißt also, keine Ahnung, sie legen besonders auf Qualitätsmerkmal oder darauf, dass Dinge immer sofort gemacht werden oder sie haben ihre Werte sind, dass sie immer alle mitnehmen, dass Entscheidungen immer von allen getroffen werden, dass man sich gegenseitig hilft, was weiß ich, Werte gibt's ja tausende, ne?
Dass man sich auch vertraut und so Sachen.
Aber der wichtige Punkt ist, du vertraust dir, weil du gemeinsame Werte hast. Du weißt, wenn der Weini diese Aufgabe macht, macht er die genauso gut wie ich, weil wir beide dieselbe Vorstellung davon haben, wie diese Aufgabe gut gemacht wird. Er macht sie vielleicht ganz anders als ich, weil er eine ganz andere Perspektive hat, aber am Ende kommt ein gutes Ergebnis daraus.
Ja, das ist ja auch so ein Vorwurf, den man relativ häufig hört, ne? Also wenn dann jemand kommt und nicht delegiert, also oder nicht um Hilfe bittet oder so in diesem Dunstkreis sich bewegt, dann hört man ja oft so, warum macht das nicht? Ja, wenn es gescheit gemacht werden soll, muss man es ja selber machen.
Ja.
Ja, und da vertraut man eben den anderen Leuten nicht oder hat zumindest mal nicht gemeinsame Werte.
Ja. Und jetzt ist halt genau dieses Kapitel ist daran zu erklären, okay, wie kommst du denn zu diesen Teams hin? Also wie kannst du so ein Team bauen? Und ich meine, das Kapitel ist natürlich so geschrieben, als könnte man eine Story erzählen und dann klappt das immer, ne?
Ist das nicht so? Für mich hat sich das so angehört, als ob du mir jetzt gleich eine Geschichte erzählst und ich bin ein super Team.
Ja, genau. Du bist wahrscheinlich auch ein super Team, weil du mit dir selber immer die Shared Values hast. Du hast die gleichen Leberwerte, die gleichen Nierenwerte, alles gleich.
Super.
Aber ja, er hat im Prinzip Ideen, wie man das machen kann. Und Punkt 1, ich hatte es ja kurz angerissen, Punkt 1 ist, wenn man ein High-Performance-Team haben will, müssen die wahrscheinlich ein Gefühl haben, dass sich das überhaupt lohnt. Also letztendlich gibst du ja in dem Moment, wo du in so ein High-Performance-Team eingibst und deine Werte aufeinander abstimmst, gibst du ja was ab, nämlich eine gewisse Freiheit, die du sonst hast. Mhm. Und die muss in irgendeiner Form, da muss in irgendeiner Form eine Bereitschaft zu da sein. Und das erreichst du, indem du einfach erzählst, guck mal, wäre das nicht toll, wenn wir ein hocheffizientes Team werden. Also erzählst du eine Springboard-Story von einem anderen hocheffizienten Team, das du mal gesehen hast und wie die miteinander gearbeitet haben und wie toll das alles war, um den Leuten halt zu sagen, hey, das wäre doch was Tolles. Also um sie jetzt quasi überhaupt zu motivieren, ein High-Performance-Team zu werden. Okay, gut. Wenn du jetzt die Leute hast, du hast irgendwie acht Personen, sie haben die kennen sich bisher nicht, aber sie sind jetzt der Meinung, okay, wäre ja ganz cool, wenn wir jetzt so ein High-Performance-Team werden würden oder wenn wir jetzt genauso werden würden wie das wie das entsprechende Team. Lass uns mal machen. So, da muss man dem Team ja noch ein gemeinsames Ziel geben. Und ein gemeinsames Ziel ist an der Stelle auch irgendwie relevant, dass alle ein ähnliches Verständnis davon haben und sich dahinter irgendwie versammeln können.
Wäre das nicht eigentlich dann so Muster 2? Ne? Also sorry, wenn ich dir jetzt gerade die Tour versau, aber du gehst doch jetzt gerade mal die 8 Muster durch, ne? Also Team inspirieren ist Muster 1, gemeinsames Ziel geben ist Muster 2.
Ja.
Okay, wer bin ich? Fällt dann da vielleicht ein bisschen raus, aber so dieses Branding, wer sind wir? Wir als Team, nicht als Unternehmen, aber als Team kannst du das ja machen. Wer sind wir? Dann, wie machen wir Dinge? Okay, und dann unten die letzten paar, die kann man dann wieder rausmachen.
Die letzten paar fallen. Ja, die Reihenfolge ist übrigens geändert von den Kapiteln, weil ich das nicht in der Originalreihenfolge. Ist das jetzt mehr zufällig. Aber ja, das ist tatsächlich, also das erste ist eine Springboard-Story, das zweite ist eine Future-Story, also eine Vision erzählen, um den Leuten halt ein gemeinsames Goal zu schaffen. Das dritte ist tatsächlich, wie entwickelst du denn, also um nochmal klar zu machen, wir haben über den Anfang haben wir viel geredet, jetzt haben die Leute eine gemeinsame Vision, weil man ihnen halt gesagt hat, hey, wäre das nicht toll, wenn es wenn es einen Kopfhörer gäbe, der keine Kabel hätte. Und alle, ja, super, wollen wir machen.
Da braucht das Telefon ja auch keine Audiobuchse mehr, ne?
Ja, genau.
Ja, nochmal super.
Das heißt, also sie haben irgendwie eine Vorstellung, was sie da für Probleme lösen wollen. Das ist noch nicht ganz klar, aber alle wissen, okay, das ist, wo wir hinwollen. So, jetzt hast du irgendwie ein gemeinsames Goal. Sie akzeptieren auch, dass sie ein High-Performance-Team werden wollen. Aber wie kommst du jetzt zu den Shared Values? Erstmal kommst du zu den Shared Values, indem du verstehst, was sind überhaupt die Values, die anderen Leute haben.
Das heißt, jeder macht ein Wer bin ich, eine Wer bin ich Story.
Ja. Und im Prinzip kannst du das ganz einfach machen, ne? Also eine schöne Runde, die du zum Beispiel machen kannst, ist, jeder in der Runde erzählt einen Fakt aus seiner Vergangenheit, den keiner im Raum von ihm weiß. Ist so eine schöne Übung, wenn die Leute sich relativ gut kennen, aber noch nicht total gut. Da muss man nämlich schon echt überlegen, was kann ich der Person jetzt erzählen, was sie noch nicht wissen könnte.
Ja, und vor allem, wie sehr vertraust du ihnen schon, um gewisse Dinge zu erzählen, die du halt nicht jedem erzählst.
Genau. Was dann passiert, und das hast du eben bei meiner Story auch ganz gut gesehen, Du hast nämlich irgendwann so ganz vorsichtig angefangen, deine eigene Story zu erzählen. Mhm. Ne, von in der Uni dasitzen und diskutieren und so. Das ist ja eine relativ normale Sache, dass wenn du eine Story von mir hörst, zu Ende hörst, dass du dann sozusagen eine ähnliche Story dazu zu erzählst, die halt sagt, ja, bei mir war das ähnlich, bei mir hört sich die Story so an. Am Ende kommen wir vermutlich an demselben Wert raus. Das heißt, die Erfahrung, uns gegenseitig diese Story zu erzählen, sagt, okay, wir alignen jetzt unsere Werte, weil wir wissen, wie die Werte bei uns ausgeprägt sind.
Und wir wissen auch, wie wir diese Werte benennen. Ne? Also,
genau. Und in dem Moment dadurch, dass das Team einfach mehr von sich weiß, dass das Team weiß, okay, du hast 3 kleine Kinder zu Hause und bist alleinerziehend und musst deswegen immer um 5 nach Hause, fangen die Leute automatisch an, sich zu unterstützen auch. Ne?
Und dann sagen so, hey, es ist 5, komm, lass mich fertig machen oder so. Ne?
Ja. So, Schritt 4 ist dann, also das ist ja so, das kann man ganz gut machen, so wenn sich das Team kennenlernt, aber auch immer mal wieder in der Retro bietet es sich an, sowas, so Abschlussrunden zu machen, wo die Leute sich so bestimmte Fragen stellen oder wo die Leute bestimmte Fragen antworten, die einfach ein bisschen was von sich preisgeben, um da so eine höhere Connectedness herzustellen. Das letzte ist, erlaube dem Team seine eigene Story zu erzählen. Immer wenn du von sehr erfolgreichen Teams hörst, Sportteams sind da natürlich irgendwie besonders, aber auch im Businessumfeld haben die irgendwie ihre eigene Story. Also es gab irgendwie mal dieses Team, die immer schwarz getragen haben und besonders gute QAs gewesen sind. Also wenn du weiter suchst, was waren so die Teams, du hörst immer wieder hier zum Beispiel die Leute, die dieses Design Pattern Buch geschrieben haben, sind bekannt gewesen als The Gang of Four. Die waren irgendwie keine Gang oder so, aber irgendwann hat man ihnen einen Namen gegeben. Und über diese Dinge, also dass Leute T-Shirts haben, dass sie ihren eigenen Arbeitsplatz gestalten, dass sie sich einen Namen geben, gibst du dem Team die Möglichkeit, eine Identität zu haben. Und das musst du halt unterstützen. Also zum Beispiel, das gibt's ja in Amerika viel, dass man so eine Workplace-Police hat, ne, dass alles gleich aussehen muss. Das sorgt halt dafür, dass die Leute sich den Arbeitsplatz nicht selber einrichten können. Damit ist es nicht ihrer und damit ist es nicht identitätsstiftend.
Genau, aber das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die mache ich immer sehr gerne. Immer wenn ich irgendwo hingehe, dann nehme ich erstmal so 1-2 Pflanzen mit und dann lege ich so ein bisschen Kram von mir auf den Schreibtisch. Weil ansonsten fühle ich mich da auch nicht wohl.
Ja, naja, und was du, also du musst jetzt eigentlich von dir den Schritt weitergehen, ne, das ins Team zu tragen.
Ja.
Ihr müsst jetzt gemeinsam Pflanzen kaufen gehen.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ne? Oder gemeinsame soziale Aktivitäten, Team-Events sind natürlich auch was, wo man dann auch dadurch, dass man automatisch anfängt, wenn man halt einen Abend lang miteinander Bier trinkt, wahrscheinlich über private Dinge redet, dann auch nochmal diese Connectedness herstellt.
Genau. Ne? Und jetzt um aus meinem Nähkästchen zu plaudern, fand ich das immer sehr nett, dass in den ganzen Team-Events, die ich bisher hatte, nicht nur mein Team drin war. Also bei der Compo-Group waren das halt einfach die Leute, die sich um die Applikationen kümmern. Aber zum Team hat zum Beispiel nicht der Admin gehört, der den Service betrieben hat, sagen wir es mal so. Aber wir haben den immer mitgenommen zum Team-Event. Und das ist jetzt in meiner jetzigen Firma, da bin ich ja auch intern so ein bisschen so der Spezi von Jira Confluence. Und bei dem Team-Event hatten wir auch den Admin dabei und noch so 2-3 andere, die so in diesem Dunstkreis tätig sind. Und das fand ich eigentlich immer ganz nett, nicht nur mit dem eigenen Team da unterwegs zu sein, sondern halt auch mit den Schnittstellen zu den anderen Bereichen, sag ich mal. Also, das war's dann mit Fostering Collaboration, oder?
Ja, das wäre dann alles.
Das war's dann. Okay, wir können jetzt natürlich noch ganz, ganz viele weitere lustige Muster durchgehen, aber ich glaube, die Zeit ist da auch ein Faktor, den wir berücksichtigen sollten. Deswegen würde ich jetzt mal die Ausleitung anleiten. Oder willst du noch was sagen, Johannes?
Nee, ich bin fertig. Die Ausleitung anleiten.
Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.
Ja, erzählt uns eure Storys von, wenn ihr diesen Podcast hört.
Genau, entweder per Kommentar oder per E-Mail. Ja.
Genau, das ist eigentlich keine schlechte Sache. Man kann am Ende dieser Episode mal aufrühren, uns Storys von euch zu schicken und vielleicht Ideen einzusammeln. Ich überlege gerade, aber ich mache das jetzt einfach mal. Also schickt uns entweder als Kommentar oder als E-Mail eure Storys und ich guck dann mal, dass ich Tipps gebe, wenn ich sehe, wie man sie besser machen kann, als Knowledge aus diesem Buch.
Genau, das ist doch mal ein schönes Dienstleistungsangebot, sage ich mal.
Also.
Und in diesem Sinne.
Bis dann.
Bis denn.
Ciao.
Ciao.